Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist eröffnet. Ich wünsche allen einen schönen guten Tag.
Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 190. bis 192. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 9. bis 11. Oktober 2024. Ich bin keine Journalistin, ich bin keine Expertin, wobei heute sogar mal ein Thema dabei ist, mit dem ich mich ein bisschen besser auskenne. Für alle anderen gilt, ich bin einfach ein politisch interessierter Mensch. Ich möchte verstehen, was in diesem Bundestag passiert und an dem, was ich dabei so rausfinde, möchte ich euch gern teilhaben lassen. Und es war für diese Jahreszeit auch wieder eine eher ruhige Woche im Bundestag oder besser gesagt im Plenum, denn in den Ausschüssen ist doch so einiges los. Wir sind jetzt bei 65 Gesetzentwürfen allein von der Bundesregierung, die gerade in der Ausschussberatung sind. Also das ist wirklich die Ruhe vor dem Sturm. Schon mal vorab, weil das ja auch größer in den Medien war, wir sprechen heute noch nicht über den Antrag einiger Bundestagsabgeordneten, beim Verfassungsgericht eine Prüfung des AfD-Verbots zu beantragen. Der Antrag existiert, er liegt im Bundestag vor, das heißt, weitere Abgeordnete können den jetzt noch unterschreiben und sich anschließen. Der Text wurde auch schon von mehreren Medien veröffentlicht, den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Der Spiegel meldete heute, also am Samstag, den 12., dass der Antrag nächste Woche erstmal in den Fraktionen diskutiert wird. Also, dass der dann nächste Woche ins Plenum kommt, halte ich dann auch eher für unwahrscheinlich. Ziel der Initiatoren ist es aber, dass noch dieses Jahr darüber abgestimmt wird. Ich habe aber auch für diese Woche schon ein Thema mit einer ganz ähnlichen Geschmacksrichtung für euch. Und damit fangen wir auch direkt an.
Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9a und 9b. Die jeweils erste Beratung der von den Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen und FDP sowie des Abgeordneten Stefan Seidler eingebrachten Gesetzentwürfe. Einmal zur Änderung des Grundgesetzes, Artikel 93 und 94, sowie zur Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes und des Untersuchungsausschussgesetzes.
Für diese beiden Gesetzentwürfe haben sich, ihr habt es eben im Intro gehört, die Fraktionen der Regierungskoalition mit der CDU-CSU und dem fraktionslosen Abgeordneten Stefan Seidler vom SSW zusammengetan. Das sind also keine Gesetzentwürfe, die aus einem Bundesministerium kommen, sondern aus der Mitte des Parlaments und zwar auch aus einer ziemlich breiten Mitte des Parlaments. Vorausgegangen sind dem längere Gespräche im Juli zwischen den besagten Fraktionen zusammen mit dem Justizministerium, das da so ein bisschen eine moderierende Rolle übernommen hat und Fachwissen beigesteuert hat. Mit diesen beiden Gesetzen sollen jetzt einige Punkte, die die Organisation des Bundesverfassungsgerichts betreffen, aus dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz in das Grundgesetz rüberwandern. Im Grundgesetz steht nämlich zum Verfassungsgericht momentan noch gar nicht so viel. Das sind nur diese beiden Artikel 93 und 94. Da steht bisher nur drin, für welche Arten von Verfahren das Verfassungsgericht zuständig ist. Und dann noch zwei sehr kurze Sätze darüber, dass das Gericht aus Bundesrichtern besteht, die jeweils zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt werden. Alles andere wird in einem Gesetz geregelt, dem besagten Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Warum das so ist, erklärt uns einmal Justizminister Marco Buschmann.
Diese Institution hat sich um unsere Demokratie unglaublich verdient gemacht. Es ist die Hüterin der Verfassung, es ist der Schutzschild der Grundrechte. Und wenn man sich diese große Bedeutung anschaut, steht sie in einem interessanten Widerspruch zu dem kleinen Raum, den die Regeln im Text der Verfassung einnehmen. Und das ist leicht zu erklären. Als sich die Mütter und Väter des Grundgesetzes auf den Weg gemacht haben, da haben sie ein Experiment gewagt, weil ein so mächtiges Gericht, dafür gab es wenig Beispiele. Und deshalb wollten sie, dass vieles davon in einem einfachen Gesetz geregelt wird, weil man für den Fall, dass das Experiment vielleicht nicht gelingt, schnell nachregeln können wollte.
Soweit so gut, das hat ja jetzt auch knapp 75 Jahre ganz gut funktioniert. Der Grund, warum man das jetzt ändern möchte, ist aber genau das. Das Bundesgesetz kann mit einfacher Mehrheit geändert werden. Für die Änderung des Grundgesetzes braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Die Idee ist also, für die fundamentalen Regelungen über die Struktur des Verfassungsgerichts eine höhere Hürde einzuziehen, sodass sie nicht mehr so leicht geändert werden können. Einer der wichtigsten Beweggründe, der sehr häufig genannt wurde, war dieser hier.
Die Erfahrungen in Polen und in Ungarn, die haben uns alle nachdenklich gemacht. Wir waren erschrocken, wie leicht man Gerichte mit einer einfachen Mehrheit kapern kann. Und was ist passiert? Es wurden scheinbar harmlose Maßnahmen gewählt, um die Arbeitsfähigkeit des Gerichts zu behindern. Zum Beispiel durch die Regel, dass das Gericht verpflichtet wurde, Verfassungsgerichtssachen in der Reihenfolge des Eingangs zu behandeln. Das bedeutet also, wenn wirklich was Wichtiges anliegt, was für Wohl und Wehe des Staates erforderlich ist, kann das nicht vorgezogen werden. Zweites Beispiel. Es wurde das Quorum für Entscheidungen innerhalb des Gerichts nach oben gesetzt. Es konnte nur noch mit Zweidrittelmehrheit entscheiden, was natürlich eine Garantie dafür ist, dass eben keine Entscheidung ergeht, die sich gegen Maßnahmen der Regierung wendet. Dafür sind Verfassungsgerichte ja da, die Regierung zu kontrollieren und einzugreifen, wenn die Regierung die Verfassung verletzt.
Denn in Osteuropa, da haben wir gesehen, wie schnell es gehen kann, dass der Rechtsstaat abgebaut werden kann. Und der erste Schritt dort für die autoritären Machthaber war etwa in Polen und auch in Ungarn, das Verfassungsgericht lahmzulegen, damit bestimmte Gesetze nicht mehr gekippt werden können. Das war das klare Ziel, dort die Verfassungsgerichte zu stoppen, dass die Gesetze nicht mehr gekippt werden können. Und genau das werden wir in Deutschland verhindern, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Zukünftig soll es also nicht mehr so leicht sein, das Bundesverfassungsgericht arbeitsunfähig zu machen. Ein Punkt, der deswegen aus dem Bundesgesetz rübergeht in das Grundgesetz, ist, dass das Verfassungsgericht sich selbst eine Geschäftsordnung gibt. Das heißt, sie legen selbst fest, in welcher Reihenfolge beispielsweise Vorgänge bearbeitet werden, und sie bestimmen einfach selbst über ihre Arbeitsweise. Da soll die Politik nicht reinregieren können. Ein anderes wichtiges Schlüsselelement an dem Ganzen ist natürlich die Besetzung des Verfassungsgerichts, also die Wahl der RichterInnen. Auch da werden viele Regelungen aus dem Bundesgesetz übertragen in das Grundgesetz. Da soll dann festgelegt werden, dass das Gericht aus 2 Senaten besteht, die jeweils aus 8 Richtern bestehen, dass die maximale Amtszeit 12 Jahre beträgt und eine spätere Wiederwahl ausgeschlossen ist. Das erinnert mich sehr an die Sache mit dem Supreme Court in den USA, die ja gerade auch damit zu kämpfen haben, dass Donald Trump während seiner Amtszeit mehrere ihm genehme Richter ernannt hat, die jetzt halt bis an ihr Lebensende da sitzen. Auch dagegen soll Vorkehrung getroffen werden. Das Höchstalter von 68 Jahren soll auch mit ins Grundgesetz. Inhaltlich ändert sich also gar nicht so viel. Die Abgeordneten möchten vielmehr dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, es ist wirklich ein Zungenbrecher. Da ändert sich aber auch nicht viel. Die Regelungen, die ins Grundgesetz übergehen, bleiben da auch trotzdem stehen. Die werden nicht aufgehoben. Der größte Teil der Änderung besteht deshalb auch nur aus Verweisänderungen. Bis auf eine wichtige inhaltliche Änderung. Und dazu hören wir einmal Andrea Lindholz von der CDU.
Und wir sehen, dass sich Parteienlandschaften verändern. Wir sehen, dass die Parteien an den politischen Rändern stärker werden. Und im Zuge dieser schwierigen Lage, die es ohne Zweifel aus meiner Sicht politisch zu lösen gilt, haben wir aber auch als Parlamentarier die Verantwortung gehabt, die Gefahr zu bewerten, dass destruktive Kräfte in den Parlamenten eine sogenannte Sperrminorität, das sind etwas mehr als 33% an Stimmen, nutzen könnten, um die Richterwahl zu blockieren und damit auch die Arbeitsfähigkeit des Gerichtes zu gefährden. Unser Vorschlag ist, dass es, falls es zu einer Blockade im Bundestag oder Bundesrat kommt, das jeweils andere Organ das sogenannte Ersatzwahlorgan ist und dann die Wahl vornehmen kann. Das aber, und das war uns wichtig, bis zum Schluss das ursprünglich zuständige Organ die Wahl auch vornehmen kann, und das bleibt bis zum Schluss erhalten.
Die Idee ist hier so eine Art Fallback-Lösung oder so eine Art Anti-Blockiersystem für die Wahl der RichterInnen. Wir haben ja schon gelernt, die RichterInnen werden zur Hälfte vom Bundestag, zur Hälfte vom Bundesrat gewählt. Hier soll es jetzt noch eine Regelung geben, dass wenn im jeweils zuständigen Wahlorgan keine Wahl zustande kommt, weil sie zum Beispiel blockiert sind durch eine Sperrminorität und keine Zweidrittelmehrheit mehr möglich ist, dann kann dieses Wahlrecht auch von dem jeweils anderen Wahlorgan ausgeübt werden. Also wenn der Bundestag sich nicht einigen kann, dann springt nach 3 Monaten der Bundesrat ein und wählt halt jemanden. Was nicht mit ins Grundgesetz geht, ist, dass es zur Wahl eines Richters, einer Richterin eine Zweidrittelmehrheit braucht. Das bleibt weiterhin im Gesetz. Dazu hätte ich gern was in der Debatte gehört zu den Beweggründen, das kam aber leider nicht zur Sprache. Das war auch ein Kritikpunkt, der in den Medien häufiger geäußert wurde. Vielleicht tut sich da ja noch was in der parlamentarischen Beratung, und vielleicht wird auch noch ein anderer Vorschlag aufgenommen, den zum Beispiel der ehemalige Verfassungsrichter Peter Müller vorgebracht hat. Der Vorschlag ist, dass das Bundesverfassungsgerichtsgesetz nicht mehr nur vom Bundestag geändert werden darf, sondern dass eben auch der Bundesrat dafür zustimmen müsste. Dieser Vorschlag wurde aber bisher auch nicht aufgegriffen. Aber jetzt geht es ja erstmal in die Ausschussberatung. Wir gucken mal, was da noch passiert. Jetzt müssen wir aber noch mal ein bisschen rauszoomen und noch mal über einen Punkt sprechen, der auch in der Debatte relativ häufig aufkam. Wir hören noch mal Till Steffen von den Grünen.
Auch in der Vergangenheit haben sich demokratische Fraktionen hier im Bundestag zusammengerauft, zum Beispiel bei der Ausgestaltung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Und dadurch wird ja genau das verhindert, was in Thüringen passiert ist, dass dort bei der Konstituierung des Landtages eine Fraktion ihre zufällige Position des Alterspräsidenten dazu nutzt, demokratische Verfahren zu verhindern, was erst durchbrochen werden konnte, weil es ein unabhängiges Verfassungsgericht gab. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir das sichern, dass wenn in Parlamenten Antidemokraten in entscheidende Stellen kommen, dass dann Gerichte den demokratischen Prozess gewährleisten können.
Ich will gar nicht groß im Detail darauf eingehen, was da in Thüringen in der konstituierenden Sitzung des Landtags passiert ist. Ich glaube, das wurde in den letzten Wochen in den Medien ausreichend detailliert erläutert. Das muss ich jetzt nicht auch nochmal durchkauen. Ich verlinke euch aber die Folge der Lage der Nation, in der das einmal ausführlich erklärt wurde. Ich wollte nur einmal auf den Punkt eingehen, wie ist das denn eigentlich im Bundestag? Kann sowas da auch passieren? Als erstes diese strittige Regelung, die im Thüringer Landtag jetzt zu diesem Eklat geführt hat, nämlich die Frage, wer darf denn eigentlich Vorschläge machen für das Amt des Landtagspräsidenten oder im Bundestag dann halt für die Bundestagspräsidentin. Diese Frage stellt sich im Bundestag so nicht, weil sich die Geschäftsordnung des Bundestags zu dieser Frage überhaupt nicht äußert. In der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags war es ja so, dass da explizit drin stand, dass die stärkste Fraktion einen Vorschlag macht. In der Geschäftsordnung des Bundestags steht dazu nichts. Da steht im Grunde nur drin, dass gewählt ist, wer die meisten Stimmen bekommen hat. Aber wer Vorschläge machen darf oder nicht, das wird überhaupt nicht erwähnt. Es wurde immer so gehandhabt, dass das dann jemand von der stärksten Fraktion war. Aber das war halt so und das haben wir schon immer so gemacht. Das steht nirgendwo. Und auch das zweite Problem, das es in Thüringen gab, nämlich, dass der Alterspräsident seine ja völlig zufällige Position an diesem Tag, der leitet ja nur deshalb die Sitzung, weil er rein zufällig die älteste Person im Raum ist, und dass er diese Position dann missbraucht, um Dinge im Sinne seiner eigenen Fraktion zu beeinflussen, das ist im Bundestag auch deutlich unwahrscheinlicher. Denn im Bundestag steht in der Geschäftsordnung, dass eben nicht die älteste Person an Jahren den Alterspräsidenten stellt, sondern die dienstälteste Person, also die Person, die am längsten Mitglied des Bundestags ist. Das sind momentan noch typischerweise entweder Abgeordnete der CDU oder der SPD, vielleicht auch noch der Grünen, weil das einfach die Parteien sind, die am längsten durchgehend im Bundestag vertreten waren und es wohl auch in Zukunft weiterhin sein werden. Die anderen waren entweder zwischendurch mal weg oder es könnte bei den nächsten Wahlen echt eng werden. Das kann sich natürlich im Laufe der Zeit ändern. Für die nächste Bundestagswahl wird das aber auf jeden Fall noch gelten. Unabhängig davon wird das aber auch durch diese Regelung immer jemand sein, der einfach sehr viel Erfahrung hat, der möglicherweise auch schon relativ am Ende der politischen Karriere ist und nicht mehr so viel zu verlieren hat und vielleicht auch nicht mehr so leicht beeinflussbar ist. Insofern finde ich das durchaus eine sinnvolle Regelung. Das wurde glücklicherweise im Bundestag auch schon relativ früh geändert. Früher war es auch so, dass das da die älteste Person an Jahren war. Aber man hat hier nicht gewartet, bis es knallt, so wie jetzt in Thüringen, sondern das wurde schon im Juni 2017, also kurz vor Ende der 18. Wahlperiode, beschlossen, als sich schon abzeichnete, dass wohl die AfD in den nächsten Bundestag kommen könnte und aufgrund ihrer Demografie auch mit hoher Wahrscheinlichkeit die älteste Person mitbringt. Und jetzt mal ganz ehrlich. Also ich finde es ja gut, dass jetzt mal gründlich das ganze System abgeklopft wird, ob es irgendwo Schwachstellen gibt. Das sollte man eigentlich auch anlasslos immer mal wieder machen, kann auf jeden Fall nicht schaden. Wenn ich jetzt aber so eine Partei habe, bei der ich mich dringend veranlasst fühle, das zu tun, dann sollte einem das vielleicht zu denken geben. Und dann könnte man das ja auch zum Anlass nehmen, da ein bisschen grundsätzlicher ranzugehen. Aber darüber sprechen wir wohl ausführlicher in einer der nächsten Folgen. Bis dahin hat übrigens Ansgar Heveling noch einen Kulturtipp für uns.
Vielleicht hat jemand von Ihnen vor kurzem im Haus der Bundespressekonferenz das Stück Ein Volksbürger gesehen, in dem Fabian Hinrichs einen populistischen Ministerpräsidenten verkörpert, der den Vollzug von Bundesrecht in seinem Freistaat aussetzt und auf einen Konflikt mit der Bundesregierung zusteuert, die sich im Laufe der Ereignisse genötigt sieht, Bundeszwang nach Artikel 37 des Grundgesetzes auszuüben. Es kommt darüber zu einem Bund-Länder-Streit vor dem Bundesverfassungsgericht, das in dem Stück seine Funktion zum Glück ordnungsgemäß ausfüllt. Der Konflikt zwischen dem Land und der Bundesregierung eskaliert dennoch. Für alle, die das Stück nicht gesehen haben, will ich nicht verraten, wie es endet, sondern mich mit dem Hinweis begnügen, dass es noch in der Arte-Mediathek verfügbar ist.
Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
Ich rufe auf den Zusatzpunkt 6. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie und zur Regelung wesentlicher Grundzüge des Informationssicherheitsmanagements in der Bundesverwaltung.
Also ich meine, Wolfgang Kubicki redet ja auch sonst ziemlich schnell, aber hier war er wirklich sehr gestresst. Das war die vorletzte Debatte am Freitag und ab dem Nachmittag sollten dann für den Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Berlin diverse Straßen gesperrt werden. Und deswegen musste der Bundestag diese Sitzung pünktlich um 15 Uhr beenden, damit die alle noch irgendwie rauskommen. Sie haben es aber pünktlich geschafft. So, worum ging es jetzt aber in der Debatte und was hat es mit dieser NIS-2-Richtlinie auf sich? An dem Wort Richtlinie hören wir schon, es geht hier um die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Und diese NIS-2-Richtlinie ist Teil des EU Cyber Security Acts. Damit haben wir das auch schon mal grob verortet. Es geht um IT-Sicherheit und um die Abwehr von Angriffen auf die IT-Infrastruktur. Der Cyber Security Act besteht aus mehreren Teilen. Relevant für die Umsetzung in Deutschland sind die CER-Richtlinie, das steht für Critical Entities Resilience, also Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen, und die besagte NIS-2-Richtlinie. NIS steht für Netz- und Informationssicherheit, das ist also schon die deutsche Übersetzung. In dieser Debatte ging es auch nur um diese NIS-2-Richtlinie. Für die Umsetzung der CER-Richtlinie kommt dann irgendwann noch das KritIS-Dach-Gesetz. Das ist seit mehreren Monaten schwer in Arbeit, ist aber noch nicht parlamentsreif. Auch die Ausarbeitung dieses NIS-2-Gesetzes hat eine ganze Weile gedauert. Am Mittwoch wurde im Bundestag auch schon ein Antrag der Unionsfraktion debattiert, wann denn die Bundesregierung gedenkt, jetzt endlich mal das NIS-2-Gesetz vorzulegen. Ich weiß nicht, ob sich dann die Regierungskoalition gedacht hat, die ärgern wir jetzt mal. Jedenfalls haben sie den Gesetzentwurf dann sehr spontan für Freitag noch mit auf die Tagesordnung genommen. Ich weiß nicht, ob das sowieso schon geplant war oder ob sie einfach nur die Union ärgern wollten. Theoretisch müssten beide Gesetze zum 17. Oktober 2024 umgesetzt sein. Das wäre nächste Woche Donnerstag. Das sehe ich jetzt nicht. Das ist aber besonders bei dieser Richtlinie ein bisschen unpraktisch, denn dieser ganze Cyber Security Act zielt darauf ab, einen EU-weit gültigen Sicherheitsstandard für die kritische Infrastruktur einzuführen und auch ein EU-weit einheitliches Meldesystem für Vorfälle aufzusetzen. Was halt nur so richtig funktioniert, wenn es tatsächlich auch in allen EU-Ländern umgesetzt ist. Deswegen sind da relativ hohe Strafen vorgesehen, wenn sich die Umsetzung in den Mitgliedstaaten verzögert. Also da sollten schon mal ein paar Rücklagen im Haushalt eingeplant werden. Es ist jetzt geplant, beide Gesetze bis zum Frühjahr nächsten Jahres umzusetzen. Genug der Formalitäten, kommen wir doch mal zum Inhalt. Lieber Herr Saathoff, erklären Sie uns doch mal kurz, was da jetzt eigentlich drinsteht.
Mit dem Gesetz wird die NIS-2-Richtlinie der EU in deutsches Recht umgesetzt. Wir stärken damit die Cybersicherheit in der Wirtschaft und in der gesamten Bundesverwaltung. Die NIS-2-Richtlinie hat zwei Kernvorgaben. Erstens die Mindestanforderungen bei der Cybersicherheit und zweitens Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen. Beide Vorgaben sind auf mehr Unternehmen in mehr Wirtschaftsbereichen auszuweiten. Für Deutschland bedeutet es eine Ausweitung von derzeit rund 4.500 Unternehmen auf rund 29.500 Unternehmen.
Ich komme gleich nochmal auf den Punkt mit der Bundesverwaltung zurück. Lasst uns vorher aber kurz über die Unternehmen sprechen, die das jetzt betrifft. Wir haben es gehört, es greift so für um die 29.000 Unternehmen, also bei weitem nicht für alle, sondern nur für bestimmte Branchen. Bei diesen Branchen gibt es auch nochmal drei verschiedene Kategorien, für die leicht unterschiedliche Regeln gelten. Es gibt zwei Anlagen in diesem Umsetzungsgesetz, wo dann aufgelistet ist, welche Branchen in die Kategorie wichtig und welche in die Kategorie besonders wichtig fallen. Besonders wichtig sind zum Beispiel Unternehmen im Bereich Energieversorgung, Bankenwesen, Gesundheit, Telekommunikation, Wasserversorgung, solche Dinge. Wichtige Unternehmen sind dann noch so Post- und Kurierdienste, Abfallwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Hersteller von Medizinprodukten oder eben auch Anbieter von digitalen Diensten, zum Beispiel Suchmaschinen oder sozialen Netzwerken. Und dann gibt es nochmal sowas wie eine dritte Kategorie, nämlich die Betreiber kritischer Anlagen. Da gibt es nicht nochmal eine Liste, sondern nur eine Definition, was eine kritische Anlage ist. Und wenn du so eine betreibst, dann fällst du in diese Kategorie und dann gelten nochmal strengere Regeln. In diese letzte Kategorie der kritischen Anlagenbetreiber fallen sowas zwischen 2.500 und 5.000 Unternehmen. Insgesamt, wie gesagt, sowas um die 29.000. Das sind zumindest die Unternehmen, die es direkt betrifft. In der Richtlinie enthalten ist nämlich auch eine Lieferkettenregelung. Das heißt, dass die Unternehmen, die von diesem Gesetz betroffen sind, diese Regelung vertraglich auch an Zulieferer und Dienstleister weitergeben müssen. Wie viele das also am Ende sind, lässt sich noch nicht seriös schätzen. Das werden wir dann erst hinterher feststellen. Was kommt auf diese Unternehmen denn jetzt eigentlich zu, Herr Saathoff?
Die Vorgaben der Richtlinie setzen wir mit der Novelle des BSI-Gesetzes um. Wir übernehmen den Katalog der Mindestanforderungen für die Cybersicherheit aus der NIS-2-Richtlinie in das BSI-Gesetz. Hierzu zählen unter anderem Risikoanalysekonzepte, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes, Backup-Management und Konzepte zum Einsatz von Verschlüsselung. Die bestehende Meldepflicht bei Cybersicherheitsvorfällen an das BSI wird durch ein dreistufiges Meldesystem nach der NIS-2-Richtlinie ausgebaut. Und wir erweitern die Befugnisse des BSI zur Aufsicht und Durchsetzung, wie von der NIS-2-Richtlinie vorgegeben.
Für die Unternehmen ergeben sich also grob zwei Aufgabenblöcke. Das eine ist, dass ihnen mit diesem Gesetz ein bestimmtes Mindestlevel an IT-Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben wird. Da gibt es dann leichte Unterschiede, ob es wichtige oder besonders wichtige Unternehmen sind. Da kommen dann diese Kategorien ins Spiel. Betreiber kritischer Anlagen müssen auch innerhalb von 3 Jahren nachweisen, dass sie diese Maßnahmen umgesetzt haben. Bei allen anderen soll das BSI aber auch jederzeit Nachweise anfordern können. Und sollte sich dadurch oder durch einen Zwischenfall rausstellen, dass diese Maßnahmen nicht ordentlich umgesetzt wurden, dann kann das wirklich empfindliche Bußgelder zur Folge haben. Wir reden von bis zu 2% des Jahresumsatzes. Der zweite Aufgabenblock betrifft die Meldepflicht und das Meldeverfahren bei konkreten Vorfällen. Also sobald etwas passiert, gibt es einen vorgeschriebenen Meldeweg, wann, wie, wo, was, wie gemeldet werden muss, wann die erste Rückfrage kommt, wann es einen Zwischenbericht geben muss und wie das ganze Verfahren dann läuft. Dafür soll es eine gemeinsame Meldestelle des BSI und des Bundesamts für Bevölkerung und Katastrophenschutz geben. Und dann gibt's noch einen Punkt, der eigentlich nur so ein kleines Randthema ist, aber es ist einfach mein persönliches Highlight. Wir hören noch mal den parlamentarischen Staatssekretär Johann Saathoff.
Cyberresilienz ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Und ich will an der Stelle auch deutlich sagen, dass Cyberresilienz in die Köpfe kommen muss. Es muss in die Köpfe der Verantwortlichen kommen. Und wenn ich mit CEOs spreche und nach Cyberresilienz frage, dann bekomme ich ganz oft die Antwort, dafür haben wir eine Versicherung. Und wenn ich dann frage, das ist ja interessant, was zahlt die denn? Lösegeld oder Ausfall von Erträgen oder zahlt die auch was für die nachgeordnete Lieferkette? Dann ernte ich oft schlichtweg blanke Blicke und man ruft den Prokuristen. Ich will das an dieser Stelle auch sagen, dass CEOs auch oft irritiert sind, wenn ich von Ransomware as a Service spreche, davon, dass es Menschen geben könnte, die einem was Böses wollen und das nicht mal selber können müssen, sondern einfach kaufen können und damit das Unternehmen lahmlegen können. Cybersicherheit, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Cybersicherheit ist Führungsaufgabe.
Und das ist genau meine Rede, seit Jahren. Ich wäre ja schon froh, wenn es wenigstens der Prokurist wäre, der dann gerufen wird und nicht irgendjemand aus der IT, der überhaupt keine Handlungsvollmacht hat. Das ist genau eines der Kernprobleme beim Thema IT-Sicherheit, dass sich die Führungsebenen wirklich nicht damit auseinandersetzen, was das eigentlich heißt. IT-Sicherheit ist kein Thema, das nur in der IT-Abteilung angesiedelt ist. Das betrifft das Wissen und das Verhalten jedes einzelnen Mitarbeitenden, inklusive Reinigungskräfte und Aushilfen. Und ich habe das in meiner eigenen beruflichen Laufbahn auch einfach viel zu oft erwähnt, in fast allen Unternehmen, mit denen ich irgendwie zu tun hatte oder in die ich auch nur den kleinsten Einblick hatte, dass sich die Geschäftsführung größtenteils überhaupt nicht damit auseinandersetzt und dass die auch nichts damit zu tun haben wollen. Es geht ja gar nicht darum, dass die irgendwie die Firewall selber bedienen können oder dass die irgendwie einen TCP-Dump lesen können oder sowas. Das verlangt ja niemand. Aber sie müssen einfach ein Grundverständnis für IT-Sicherheit haben, einmal um selber Entscheidungen treffen zu können und um das auch von ihren Mitarbeitenden abzufordern. Weil die IT braucht nicht bei den Leuten aufschlagen und sagen, hier, du machst jetzt diese Security-Awareness-Schulung oder du darfst dein Passwort aber nicht auf einem Post-it an den Monitor kleben, wenn die ganz genau wissen, dass ihre Vorgesetzten das nicht interessiert. Das ist einfach vollkommen vergebens. Und genauso wie die Geschäftsführung ein Grundverständnis von Personalmanagement und von Arbeitsrecht haben muss, von Buchhaltung und Rechnungswesen und ein Grundverständnis von Steuerrecht, genauso müssen sie auch ein Grundverständnis von IT-Sicherheit haben. Das gehört einfach zur Jobbeschreibung. Ich kann aber die Anzahl der Geschäftsführer, die mir in meiner Laufbahn so begegnet sind und die das wirklich ernst genommen haben und versucht haben, das so weit zu verstehen, dass sie selber entscheidungsfähig sind, die kann ich an einer Hand abzählen. Und das ist wirklich ein Problem. Und deswegen begrüße ich das sehr, dass in diesem Gesetz nicht nur festgehalten ist, dass das eine Führungsaufgabe ist, sondern es geht sogar so weit, dass die Geschäftsführung dazu verpflichtet wird, bestimmte Fortbildungen zu dem Thema zu machen. Also klar, wer ein Interesse daran hat, sich vor Verantwortung zu drücken, der wird auch hier einen Weg finden. Das wird sicherlich passieren. Ich finde, es ist aber schon mal ein großer Schritt nach vorne, dass in einem Gesetz drinsteht, dass das eine Führungsaufgabe ist. Ich feiere das wirklich sehr. Ihr macht euch keine Vorstellung. Ich möchte auch beantragen, zumindest diesen Part im nächsten Schritt auf alle Unternehmen auszudehnen. Das wäre fantastisch. So, es gibt noch jede Menge weiterer Regelungen in diesem Gesetz. Es ist ein sehr langes Gesetz. Wir reden von über 200 Seiten. Da passiert wirklich noch sehr, sehr viel. Da gehe ich aber nicht weiter drauf ein. Das führt hier zu weit. Ich möchte aber noch kurz über die Bundesverwaltung sprechen. Herr Saathoff hatte ja eben gesagt, das Gesetz gilt für diese Unternehmen und es gilt auch für die Bundesverwaltung. Das ist so aber nicht ganz korrekt, wie auch Marc Henrichmann von der CDU festgestellt hat.
Sie haben mehrfach die Bundesverwaltung angesprochen. Und ich will mal vorab sagen, ja, Bundeskanzleramt und Ministerien verpflichten sich, ein erhöhtes Schutzniveau anzugehen. Aber ich will mal sagen, die nachgeordneten Behörden, die Bundesverwaltung insgesamt, wird weiterhin nur die Mindestanforderungen aus der UP-Bund, einem Kabinettsbeschluss aus 2017 und Mindeststandards des BSI erfüllen. Und das ist doch vollkommen schräg nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben.
Es ist tatsächlich so, dass die Bundesverwaltung und die Bundesbehörden von vielen Vorgaben dieses Gesetzes explizit ausgeschlossen werden. Die werden zwar grundsätzlich in die Kategorie wichtig einsortiert, also die mit den geringsten Anforderungen, sind dann aber von einer ganzen Reihe von Paragraphen wieder ausgeschlossen. Unter anderem meinem Lieblingsparagraphen mit den Schulungspflichten für die Geschäftsführung, aber auch den Aufsichtspflichten durch das BSI und den Bußgeldvorschriften. Also unterm Strich eigentlich von allen, sagen wir es doch, wie es ist. Das Auswärtige Amt, das Verteidigungsministerium, Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz sind auch von allen Vorgaben des IT-Sicherheitslevels ausgeschlossen. Und das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, weil gerade die sind ja das Ziel vieler Angriffe. Gerade diese Einrichtungen sollten diese Vorgaben umsetzen. Es steht allerdings auch drin, dass diese Institutionen sich eigene Verwaltungsvorschriften geben, um die Anforderungen der NIS2-Richtlinie umzusetzen. Aber es findet halt keine Aufsicht statt. Und natürlich, mangels Gesetzgebungskompetenz sind die kommunalen Verwaltungen und die Verwaltung der Länder von diesem Gesetz nicht betroffen. Das kann halt die Bundesregierung nicht vorschreiben, hier Föderalismus und so weiter, ihr wisst schon. Das ist auch nicht unproblematisch, denn gerade auf Ebene der kommunalen Verwaltung gab es ja schon diverse Vorfälle, die dann auch dazu geführt haben, dass in ganzen Gemeinden über Monate zum Beispiel keine Personalausweise ausgestellt werden konnten. Also da braucht es auf jeden Fall auch noch irgendeine Lösung. Herrn Henrichmann ist da auch noch eine zweite Sache aufgefallen, die er problematisch findet.
Und das BSI haben Sie angesprochen. Die Befugnisse werden massiv erweitert. Aus dem IT-SIG 2.0, dem Sicherheitsgesetz, sind schon Erfordernisse erwachsen, ja, wo Planstellen, 800 Planstellen kalkuliert worden sind. Die sind noch nicht mal besetzt. Das BSI ist noch nicht mehr in der Lage, das Personal aufzubauen für die Anforderungen seiner Zeit. Und jetzt packen Sie noch alles Mögliche obendrauf, wollen das BSI sogar weiterentwickeln zu einer Zentralstelle, was durchaus richtig und gut ist. Aber dann müssen Sie es doch auch unterfüttern. Und wie sehen denn die Realitäten aus? 21 Millionen Euro weniger im Haushalt dieses Jahres.
Das ist korrekt. Wenn wir mal in den Haushaltsentwurf und das Kapitel BSI gucken, dann sehen wir unterm Strich tatsächlich ein Minus von mehr als 21 Millionen. Die größte Kürzung ist auch ausgerechnet bei den Zuschüssen zur Förderung der IT-Sicherheit. Da haben wir ein Minus von 25,5 Millionen. Bei den Personalkosten ist keine Veränderung vorgesehen, da werden also keine neuen Stellen eingeplant. Wie das BSI mit den vorhandenen Stellen, die ja, wie Herr Henrichmann auch schon sagte, zu einem großen Teil auch noch unbesetzt sind, wie damit diese ganzen zusätzlichen Aufgaben erledigt werden sollen, ist mir auch noch ein bisschen schleierhaft. Diesen Punkt werde ich für die zweite Runde der Haushaltsberatung im November auf jeden Fall im Auge behalten.
Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 26, erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Beschleunigung des Ausbaus von Telekommunikationsnetzen.
Wir bleiben noch ein bisschen in der IT-Abteilung und sprechen über den Ausbau von Telekommunikationsnetzen. Ich saß neulich in der Bahn auf dem Weg von Berlin nach Hannover und also es war nicht der Zug, in dem ich eigentlich sitzen sollte, aber ich hatte zumindest ein Abteil für mich alleine. Das habe ich genutzt, um meine Schwester anzurufen, um mich über die Bahn zu beschweren. Das war aber gar nicht so einfach, weil ich wirklich von einem Funkloch zum nächsten gefahren bin. Ich wusste überhaupt nicht mehr, worüber ich mich zuerst aufregen soll. Also Netzausbau ist für mich wirklich gleich auf mit der Deutschen Bahn, da muss man sehr oft sehr tief durchatmen. Die Bundesregierung hatte zum Netzausbau auch schon im März 2022 eine Gigabit-Strategie vorgelegt. Über die habe ich mich in Folge 13 schon ausführlich aufgeregt und bin zu dem Schluss gekommen, dass die doch sehr weit am Ziel vorbeischießt. Laut Digitalminister Volker Wissing soll die aber trotzdem schon richtig gute Erfolge gebracht haben. Wir hören mal rein.
Wir haben uns für den Gigabit-Ausbau in unserem Land ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Wir wollen eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser bis zum Jahr 2030 und den neuesten Mobilfunkstandard überall dort, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir unsere Gigabit-Strategie mit verschiedenen Maßnahmen, die wirken. Eine Maßnahme, die jetzt noch kommt, ist der Gesetzentwurf, der gerade vorliegt. Mit diesem Gesetz beschleunigen wir den Netzausbau, der erfreulicherweise in den vergangenen zwei Jahren ordentlich an Fahrt aufgenommen hat. Und wie stark er an Fahrt aufgenommen hat, bescheinigt uns neulich die EU-Kommission, indem sie von einer spektakulären Aufholjagd beim Ausbau der mobilen Infrastruktur in Deutschland gesprochen hat.
Also so schön ich das ja finden würde, ich kann dieses Zitat der EU-Kommission so nicht bestätigen. Die FDP hatte dazu auch eine Pressemitteilung rausgegeben, in der sogar ein Dokument verlinkt war, in dem das angeblich stehen soll, nämlich den Länderbericht der EU-Kommission zur digitalen Dekade 2024. Aber da steht das halt nicht drin. Ein Satz, der noch am ehesten in die Richtung geht, lautet konkret: Im Jahr 2023 hat Deutschland beim Ausbau der Infrastruktur, insbesondere der eigenständigen 5G-Infrastruktur, beachtliche Erfolge erzielt. Der nächste Satz lautet dann aber: Das Land steht jedoch nach wie vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, eine vollständige Glasfaserabdeckung zu erreichen und öffentliche Dienstleistungen zu digitalisieren. Ich habe das leicht vereinfacht, damit es akustisch besser zu verstehen ist. Es ist leider nach wie vor so, ja, okay, der Mobilfunkausbau ist vorangekommen, das steht auch in diesem Länderbericht. Deutschland ist kurz davor, die volle 5G-Abdeckung der Haushalte zu erreichen. Da ist auch so ein kleiner Pokal abgebildet, das ist sehr süß, also da passiert was. Wir sind aber jetzt zweitletzter in der EU, was den Glasfaserausbau angeht. Ich habe euch da mal eine Grafik in die Shownotes getan. Im EU-Durchschnitt ist für 64% aller Haushalte ein Glasfaseranschluss verfügbar, in Deutschland nicht mal für 30%. Und über Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen brauchen wir, glaube ich, auch nicht sprechen. Also ganz so breitbeinig würde ich an Herrn Wissings Stelle vielleicht nicht auftreten. Aber okay, zumindest im Bereich Mobilfunk ist einiges passiert. Das ist ja schon mal viel wert. Und um den Glasfaserausbau soll sich ja jetzt auch dieses Gesetz kümmern. Wir haben es hier mal wieder mit der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren zu tun. Da haben wir ja schon einige Gesetze gehabt. Es wird auch heute nicht das einzige bleiben tatsächlich. Wir hören einmal ein paar Beispiele, wie sich die geplanten Vereinfachungen konkret auf die Verfahren auswirken sollen.
So haben wir zum Beispiel auch die Frist zur Beanstandung reduziert. Das ist immer ärgerlich, das kennen Sie vielleicht auch aus dem privaten Bereich. Wenn Sie mal einen Bauantrag stellen, dann kommen noch 10 Nachforderungen und ein halbes Jahr ist ins Land gezogen. Und diese Frist für die Behörden, Informationen nachzufordern von den ausbauenden Unternehmen, die haben wir auf 15 Tage verkürzt. Das heißt, hier müssen auch die Behörden zügig arbeiten, damit im Gegenzug die Unternehmen wissen, woran sie sind und dann schnell der Genehmigungsprozess in Gang gesetzt werden kann. Und das ist dann der nächste Schritt. Die Genehmigung gilt als automatisch erteilt, wenn nach 2 Monaten die Behörde nicht reagiert hat. Das heißt, es ist auch hier eine Planungssicherheit für die Unternehmen da. Auch das beschleunigt den Ausbau.
Auf Gebäuden des Bundes, der Länder und der Kommunen können nun Mobilfunkmasten errichtet werden. Somit haben wir mehr Standorte für den Mobilfunkausbau zur Verfügung, eine ganz konkrete Optimierung. Das zweite Beispiel habe ich schon angesprochen, Mobilfunk auf ICE-Strecken. Die Bundesnetzagentur kann nun die Bahnunternehmen verpflichten, an einer unterbrechungsfreien Mobilfunkversorgung entlang der Strecken mitzuwirken.
Und auch die Baustellenkoordinierung, eine langjährige Forderung von uns Grünen, wird endlich angegangen, um Ressourcen effizienter zu nutzen. Straßen müssen also nicht mehr mehrmals aufgerissen werden. Damit reduzieren wir den bürokratischen Aufwand und sparen Doppelerhebungen und Ressourcen.
Zu dem letzten Punkt bezüglich der Baustellenkoordination kann ich nicht genau sagen, worauf Frau Rösner sich da bezieht. Möglicherweise gibt es da auch noch Vereinbarungen mit den Ländern oder Verwaltungsvorschriften oder so. Im Gesetz selber kommt das Thema Baustellen und Koordination nur in einem Zusammenhang vor, nämlich im Rahmen des sogenannten Gigabit-Grundbuchs. Das soll mit diesem Gesetz auch eingeführt werden, in Anführungszeichen. Das ist der zweite große Block in diesem Gesetzesvorhaben. Es gibt beim Digitalministerium schon eine Webseite, die Gigabit-Grundbuch heißt. Die gibt es auch schon seit Dezember 22. Das ist aber momentan eher so eine Startseite für den Breitbandatlas, die Funklochkarte und verschiedene andere Informationsportale, die es schon gibt. Geplant ist jetzt aber mit diesem Gesetz, das alles zu einer zentralen Datendrehscheibe zusammenzuführen. Das ist der Ausdruck, der da gerne benutzt wird. Und die Informationen, die man da einsehen kann, sollen auch noch deutlich ausgebaut werden. Zukünftig soll man in diesem Gigabit-Grundbuch Informationen finden zur aktuellen Verfügbarkeit von Anschlüssen, zum geplanten Ausbau, aktuelle Baustellen und auch Gebiete mit Ausbaudefiziten. Um dieses Gigabit-Grundbuch mit Daten zu füllen, gibt es natürlich einige neue Meldepflichten für Unternehmen, die diese Netze bauen und betreiben. Die waren davon nur so mäßig begeistert, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich denke aber auch, dass es da im parlamentarischen Verfahren noch Änderungen geben wird, weil das ist wirklich sehr umfangreich. Also ohne da jetzt im Detail drin zu stecken, ich glaube, um das Ziel zu erreichen, würde das auch schlanker gehen. Das ist wirklich sehr umfangreich und sehr detailliert. Ein wirklich zentrales Thema in der Debatte war noch eine Maßnahme, die wohl maßgeblich dazu geführt hat, dass sich die Ausarbeitung dieses Gesetzes ganz schön hingezogen hat. Aber Mike Außendorf von der SPD kann das erklären.
Und Frau Schön, wie so oft haben Sie ja hier beklagt, dass es so lange gedauert hat. In diesem Fall gebe ich Ihnen recht. Wir haben auch jede Woche gearbeitet. Aber so ist das nun mal, wenn sehr unterschiedliche Interessen, ein beschleunigter Netzausbau auf der einen Seite und wichtige Umwelt-, Naturschutz- und Klimaschutzinteressen auf der anderen Seite abgewogen werden. Am Ende führt es dazu, dass diese Regierung einen super Gesetzentwurf vorgelegt hat. Sie haben ja schon über das überragende öffentliche Interesse gesprochen und die sich mit dem Thema befassen, wissen, das war der große Knackpunkt. Deswegen haben die Verhandlungen so lange gedauert. Und es ist aber jetzt tatsächlich der Fall, dass grundsätzlich der Ausbau aller Telekommunikationslinien im überragenden öffentlichen Interesse liegt, mit Einschränkung, nämlich dass die Umweltprüfung weiterhin natürlich stattfindet, auch eine Abwägung findet statt. aber sie ist eben eingeschränkt in gewissen Bereichen. Und das ist besonders da, und das ist auch richtig so, wo eben noch nicht alle Netze funken. Da ist noch Nachholbedarf. Und in den Bereichen haben wir dann mit dem überragenden öffentlichen Interesse für mehr Rechtssicherheit bei der Planung gesorgt.
Diese Frage, ob man jetzt den Netzausbau zu einem öffentlichen Interesse oder zu einem überragenden öffentlichen Interesse erklärt, das war eine große Diskussion zwischen dem Digitalministerium und dem Umweltministerium. Der erste Entwurf aus dem Digitalministerium wurde nämlich schon Ende August 23 veröffentlicht. Das Kabinett hat das Ganze aber erst im Juli 24 beschlossen. Netzpolitik.org hatte dann zwischendurch auch mal berichtet, wo es denn hakt. Das findet ihr auch verlinkt. Und es klingt ja erstmal nicht nach viel, ob das jetzt überragend ist oder nicht. Es ist aber in der Rechtsprechung dann schon ein entscheidender Unterschied, weil es eben darum geht, in einem Genehmigungsverfahren verschiedene Interessenslagen gegeneinander abzuwägen. Und wenn dann etwas im überragenden öffentlichen Interesse ist, dann schlägt das sozusagen Dinge, die nur im öffentlichen Interesse sind. Also im Poker wäre das öffentliche Interesse so ein Full House und das überragende öffentliche Interesse ist dann mehr so ein Royal Flush. Ich habe keine Ahnung von Poker, ich habe das jetzt einfach nur mal schnell rausgesucht, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Merkt euch das übrigens, wir brauchen das nachher nochmal. Die Ministerien haben hier dann einen Kompromiss gefunden. Der Ausbau der Telekommunikationsnetze wird jetzt erstmal grundsätzlich zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt. Diese Regelung ist aber bis 31. Dezember 2030 befristet. Und es gibt noch eine Ausnahme für naturschutzrechtliche Prüfungen bei Baumaßnahmen im Mobilfunkbereich. Wir haben es eben bei Herrn Außendorf gehört. So ganz klar geworden ist mir aber nicht, was das genau bedeuten soll. Der Wortlaut im Gesetz ist, dieses überragende Interesse gilt nur,
wenn die Verlegung oder Änderung zur Versorgung eines Gebietes durch einen Mobilfunknetzbetreiber erfolgt, in dem dieser keinen durchgehenden unterbrechungsfreien Zugang zu sprach- und breitbandigen Datendiensten des öffentlichen Mobilfunks ermöglicht.
Ich bin auch ziemlich sicher, dass auch die Abgeordneten nicht wirklich verstanden haben, was das bedeutet. Denn jeder hat irgendwie so leicht was anderes erzählt. Und weil ich jetzt echt nicht beurteilen konnte, wer da Quatsch erzählt hat und wer nicht, spiele ich lieber gar nichts davon ein. Wir halten einfach nur fest, es gibt da so eine Ausnahmeregelung. Sie hat irgendwas mit Mobilfunk zu tun. Was es genau bedeutet, werden im Zweifel irgendwann Gerichte entscheiden. Oder die Abgeordneten einigen sich im Ausschuss noch auf eine Auslegung und schreiben die vielleicht nochmal präziser da rein. Einen letzten Punkt möchte ich noch kurz ansprechen, der leider in der Debatte auch nur am Rande vorkam. Und da stelle ich euch jetzt einfach mal die Sichtweisen von Caroline Wagner von der SPD und Anke Domscheit-Berg von den Linken gegenüber.
Wir stärken die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern, denn wir konkretisieren das sogenannte Minderungsrecht. Das heißt, wenn die Internetgeschwindigkeit nicht dem entspricht, was laut Vertrag vereinbart wurde, dann können Verbraucherinnen und Verbraucher künftig den Preis pauschal um mindestens 10% mindern. Das ist gut. Aber besser werden muss noch nach unserer Meinung die Nachweismethode, um diese Minderung geltend zu machen. Die ist derzeit noch sehr kompliziert angelegt im Entwurf. Hier wollen wir Vereinfachungen im parlamentarischen Verfahren noch erzielen. Daran arbeiten wir.
Aber bei den Minderungsrechten, da wird's richtig verrückt. Ich erkläre das mal mit einer Analogie und ein bisschen Mathe. Stellen Sie sich vor, Sie schließen ein Brötchen-Abo ab für 30 Tage. Sie zahlen täglich 10 Euro, der Bäcker verspricht täglich 10 Brötchen. Wären die Brötchen Ihre Mobilfunkbandbreite, müssten Sie auch dann jeden Tag 10 Euro zahlen, wenn Sie nur bei jedem 10. Bäckerbesuch ein Brötchen bekommen. Und bei allen anderen überhaupt keins. Genauso soll es für VerbraucherInnen sein, die auf dem Land Mobilfunk nutzen. Selbst wenn bei jeder 10. Breitbandmessung gerade mal 10% Leistung gemessen werden, soll das vertragsgemäß sein und keine Minderung möglich. Auch wenn alle anderen Messungen null Netz messen.
Ihr findet in den Shownotes einen Link zu einer Infoseite der Bundesnetzagentur, auf der einmal die aktuellen Berechnungsmodelle für diese Preisminderung zusammengefasst sind. Es reicht, wenn ihr einmal grob drüber scrollt. Ihr werdet sehen, ja, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Daran ändert sich auch durch dieses Gesetz nicht wirklich viel. Das Einzige, was zu dem Thema im Gesetzestext drinsteht, also soweit ich das finden konnte, es ist 120 Seiten lang, aber das Einzige, was ich finden konnte, war das, was Frau Wagner eben gesagt hat, nämlich dass eine Mindestreduzierung, ein Mindestminderungsbetrag von 10% gesetzlich festgeschrieben wird. Der ganze andere Teil, wie das gemessen wird, wie das berechnet wird, das bleibt weiterhin so, wie Frau Domscheit-Berg es eben gerade beschrieben hat und wie es halt auch auf der Seite der Bundesnetzagentur steht. Also da hoffe ich auch sehr, dass da in der Ausschussberatung noch ein bisschen was passiert.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Reform der Notfallversorgung.
Am Mittwochabend ging es um ein weiteres Puzzleteil aus der Reform des Gesundheitswesens, über die ich ja in der letzten Folge schon gesprochen hatte. Und dieser Entwurf kümmert sich jetzt, wie der Name schon sagt, um den Bereich der Notfallversorgung. Genauer gesagt die drei Versorgungsbereiche der Notfallversorgung, also den vertragsärztlichen Notdienst, die Notaufnahmen der Krankenhäuser und die Rettungsdienste. Das Gesundheitsministerium identifiziert hier Defizite bei der Steuerung und bei der Zuweisung von Hilfesuchenden in die richtige Versorgungsebene. Also die Frage, ist das jetzt eher ein Fall für den Rettungsdienst? Muss die Person in die Notaufnahme? Braucht die eine ambulante Behandlung und wie kann man der jetzt am besten helfen? Janosch Dahmen von den Grünen hatte da mal ein Beispiel für uns.
Stellen Sie sich vor, eine Großmutter, ein Großvater, Eltern, eine Lebenspartnerin, eine Lebenspartner, die auf Pflege angewiesen ist, um diese Uhrzeit abends an einem Freitag, plötzlich hat sie ein medizinisches Problem, braucht möglicherweise einen Wechsel des Blasenkatheters, auf den sie angewiesen ist. Und zunächst führt der Anruf in der Hausarztpraxis zum Anrufbeantworter. Man stellt fest, niemand ist erreichbar. Nach Suchen führt der nächste Anruf dann zur 116, 117, wo nach langer Wartezeit in der Warteschleife, im Schnitt 30 Minuten in Deutschland, irgendwann jemand das Telefon abnimmt und letztlich nach standardisierter Befragung feststellt, hier ist Hilfe notwendig, aber leider ist eine telemedizinische Beratung nicht verfügbar. Auch ein Besuchsdienst, der dorthin fahren könnte und das Problem möglicherweise fachgerecht durch Notfallpflege beheben könnte, steht nicht zur Verfügung. Insofern bleibt nach dieser langen Wartezeit nur die Verweisung an den Notruf 112. Es wird aufgelegt, erneut angerufen, die 112 angerufen, erneut wird alles abgefragt und es wird festgestellt, alles, was wir tun können, ist einen hoch ausgestatteten Rettungswagen mit Blaulicht, mit Notfallsanitätern hinzustellen, die auch keinen Blasenkatheter dabei haben, auch kein Sonographiegerät dabei haben und auch andere Instrumente nicht dabei haben, um dieses notfallpflegerische System aufzuheben und zu lösen. Was bleibt, ist, die arme ältere Dame, den armen älteren Herr einzupacken, ins Krankenhaus zu bringen und in eine überfüllte Notaufnahme zu bringen. Nach Stunden des Wartens ist der arme alte Mensch, der dort gewartet hat und eigentlich nur einen Wechsel des Blasenkatheters brauche, völlig verdurstet, ausgehungert, verwirrt, ängstlich. Wo bin ich hier? Was ist das hier? Delirant, wie man medizinisch sagt. Der Zustand hat sich verschlechtert. Und nach allen weiteren Maßnahmen bleibt nichts anderes übrig, als den armen Menschen aufzunehmen. Es folgen weitere Tage stationärer Behandlung mit weiteren Komplikationen und Verschlechterungen. Und am Ende der Zeit ist ein Problem, was vor Ort gezielt mit fachgerechter Hilfe sofort hätte gelöst werden können, zu einer großen medizinischen Baustelle, einer persönlichen Tragödie und einem großen Kostenfaktor geworden.
Wie realistisch dieses Beispiel ist, ist jetzt nicht so relevant. Es ging Herrn Dahmen, glaube ich, vor allem darum, einmal alle denkbaren Probleme entlang des Prozesses anschaulich darzustellen. Man muss ja mit Beispielen immer so vorsichtig sein, weil es immer Leute gibt, die sich dann an diesem Beispiel aufhängen und einem erstmal erzählen, was an dem Beispiel alles falsch ist, anstatt über die Probleme zu sprechen, die damit einfach nur bildlich dargestellt werden sollten. Deswegen, sollte dir an dem Beispiel irgendwas nicht gefallen, es ist nur ein Beispiel, das dazu dient, die verschiedenen Problemebenen anschaulich darzustellen. Danke. Ich denke, das ist ihm hier auch ganz gut gelungen. Ich habe da verschiedene Dinge rausgehört. Da ist erstmal ganz am Anfang das Problem, überhaupt herauszufinden, so okay, ich bin zu Hause, mir geht's irgendwie schlecht, ich habe ein medizinisches Problem, wo rufe ich denn jetzt an? Also ich persönlich hätte jetzt Hausarzt um 6:30 Uhr abends freitags nicht mehr versucht, das ist ja Quatsch. Dann bleibt aber immer noch die Frage, okay, muss ich jetzt den Notruf wählen, also 112, oder rufe ich den ärztlichen Notdienst an, also die 116, 117? Das kann ich ja erstmal fachlich gar nicht beurteilen und zweitens geht's mir auch gerade nicht gut, also es ist mir auch einfach egal. Das zweite Problem ist dann, die Leitstelle stellt dann zwar korrekt fest, was die richtige Hilfe wäre, die steht aber gerade nicht zur Verfügung. Das Einzige, was zur Verfügung steht, ist die Notaufnahme im nächsten Krankenhaus, obwohl die eigentlich gar nicht geeignet wäre. Und diese Probleme möchte dieses Gesetz jetzt lösen. Wie es das tut, erklären uns Karl Lauterbach und Herbert Wollmann von der SPD.
Wichtig ist, dass wir endlich das seit langer Zeit geforderte Konzept der Akutleitstellen einführen. Dort werden dann die 116, 117 zusammengeschaltet auf den Rettungsleitstellen für alle hilfesuchenden Patientinnen und Patienten. Und das kann verknüpft werden mit der 112.
Es wird eine medienbruchfreie Interaktion der Rufnummern 112, 116, 117 geben. Es wird eine enge Kooperation von Krankenhaus- und vertragsärztlicher Versorgung festgestellt werden. Es wird einen Eingriff in das Apotheken- und Arzneimittelgesetz geben. Und am Ende wird die Aufnahme des Rettungsdienstes in das Sozialgesetzbuch 5 stehen. Sie sehen also, wir vernetzen hier viele unterschiedliche Akteure miteinander und Gesetze, die damit verbunden sind.
Wenn das funktioniert, dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit, dass oft der Termin gar nicht wahrgenommen werden muss, dass es eine Behandlung vor Ort gibt, dass es eine telemedizinische Versorgung gibt, dass jemand rausfährt und den Patienten abholt, dass der Patient in die Notfallaufnahme kommt, dann dort in einer Praxis behandelt wird oder aber wie jetzt in der Notfallzentrale oder gar stationär aufgenommen wird oder gerettet wird. Wir haben das gesamte Spektrum.
Die Vernetzung der beiden Nummern, also dass die an die jeweils andere einfach durchstellen können und dann auch die Daten rübergeben, sodass man nicht alles nochmal erzählen muss, das finde ich einigermaßen überfällig und wundere mich auch, dass das nicht längst passiert ist und man stattdessen lieber irgendwelche Aufklärungskampagnen gemacht hat, um den Leuten zu erklären, wann sie wo anrufen sollen. Das funktioniert einfach nicht. Wenn du 3 Instagram-Kacheln brauchst, um irgendwas zu erklären, dann ist es für Notfälle zu kompliziert. Das ist eine altgriechische Weisheit, das wusste schon Aristoteles. Um diese breitere Versorgung zu ermöglichen, gibt es hier 2 Maßnahmenblöcke, sage ich mal. Das eine ist die Schaffung von integrierten Notfallzentren. Das ist so eine Mischung aus Notaufnahme und dem ärztlichen Bereitschaftsdienst oder besser gesagt, es ist beides unter einem Dach. Es soll dann angesiedelt sein an ausgewählten Krankenhäusern und verbindet im Grunde diese beiden Dinge an einem Tresen, ist da immer die Formulierung. Also man kann dann da hingehen, sagen, ich habe dies und jenes und die entscheiden dann, welche Abteilung dafür am besten geeignet ist. So die Idee. Die kassenärztlichen Vereinigungen sollen außerdem noch verpflichtet werden, durchgängig eine telemedizinische und eine aufsuchende Versorgung bereitzustellen. Aufsuchende Versorgung heißt, dass tatsächlich jemand rausfährt, der nicht Rettungsdienst ist, sondern vermutlich ärztlicher Bereitschaftsdienst, die dann Behandlung vor Ort durchführen können. Telemedizin bedeutet, dass praktisch erstmal per Videoanruf abgeklärt wird, was hier möglich oder sinnvoll ist oder möglicherweise kann ich mir dann als Patientin auch selbst helfen, eben unter fachlicher Anleitung über diesen Videoanruf. Für die gesetzlichen Krankenkassen sollen zwar einerseits für den Aufbau dieses Dienstes und der besseren Vernetzung der Leitstellen Mehrausgaben entstehen, in Höhe von maximal 150 Millionen Euro im Jahr. Insgesamt sollen aber durch dieses ganze neue System und die Einsparung durch die effizientere Versorgung unterm Strich bis zu 850 Millionen Euro jährlich eingespart werden, sagt zumindest das Gesundheitsministerium. Katrin Vogler von den Linken und Axel Müller von der CDU waren da ein bisschen skeptisch, was das angeht.
Sie versprechen integrierte Notfallzentren, eine zentrale Ersteinschätzung, mehr Telemedizin und weniger unnötige Klinikaufnahmen. Und das klingt alles total toll. Aber wo ist die Finanzierung? Und woher kommt das zusätzliche Personal? Sie erzählen uns hier etwas von Effizienzgewinnen, aber jeder Heizungsmonteur weiß doch, dass mehr Effizienz nicht ohne Investition zu haben ist. Diese Kosten werden wieder den Krankenkassen auferlegt, also den Familien mit kleinen und mittleren Einkommen, deren Beiträge immer weiter erhöht werden, während die FDP die Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze blockiert. Und das ist ungerecht.
Und schlussendlich, die Finanzierung der Reform soll im Bereich der Krankenhäuser wohl über den Strukturfonds 2 erfolgen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und der läuft aber 2024 aus. Er soll dann in den Transformationsfonds des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes übergehen. Für mich ist die Finanzierung somit unklar.
Kurze Ergänzung noch zu dem, was Frau Vogler gesagt hat darüber, dass die Kosten den Krankenkassen auferlegt werden. Sie bezieht sich hier vor allem auf die gesetzlichen Krankenkassen. Die privaten Krankenkassen beteiligen sich mit 7% an den Kosten für die Aufrechterhaltung dieses Notdienstes. Hier schätzt der Gesetzentwurf einen jährlichen Mehraufwand von 10 Millionen Euro, aber auch hier langfristig eine Ersparnis von 100 Millionen. Also das Gesundheitsministerium ist optimistisch, dass diese Kosten insgesamt deutlich geringer sein werden als das Einsparpotenzial. Die Krankenkassen waren dann nicht so optimistisch. In der Stellungnahme des AOK-Bundesverbands heißt es zum Beispiel, dass diese hohen Einsparungen durch die Notfallreform allein nicht zustande kommen können. Und auch der Verband der Ersatzkassen bezeichnet die Zahlen als nicht realistisch. Ein Punkt, auf den ich ja bei unserem Gesundheitspuzzle hier besonders achten wollte, ist, ob die ganzen verschiedenen Gesetze, die da gerade im Gespräch und in verschiedenen Stadien der Beratung sind, ob die am Ende überhaupt zusammenpassen. Denn da liegt ja ein bisschen die Befürchtung nahe, dass das vielleicht nicht überall der Fall ist. Tino Sorge von der CDU hatte eine ganz ähnliche Befürchtung.
Es ist richtig, im Rahmen der Reform die Patientensteuerung auf den Weg zu bringen. Da geht es darum, dass wir die unterschiedlichen Systeme, also die 112 als Notfallnummer, die 116, 117, dass wir die zusammenführen. Wir sollten aber, und das ist wirklich der dringende Hinweis, der Appell auch an Sie, Herr Bundesgesundheitsminister, die Notfallreform nicht singulär betrachten. Wir müssen die besser verzahnen mit der Krankenhausreform. Wir müssen auch die Rettungsdienste besser berücksichtigen. Und wir müssen vor allen Dingen darauf achten, dass wir nicht zusätzliche Bürokratie wieder schaffen. Und wenn Sie das das beherzigen wollen, dann glauben Sie nicht unbedingt uns als Opposition, dann glauben Sie aber den Akteuren. Dann glauben Sie denjenigen, die sagen, es macht keinen Sinn, beispielsweise eine Notfallversorgung, einen Notfalldienst 24/7 parallel auf den Weg zu bringen. Bei den integrierten Notfallzentren muss man darauf achten, dass die Länder überhaupt entscheiden können. Wie sollen die denn entscheiden, wo ein Notfallzentrum hinkommen soll, wenn das mit der Krankenhausreform nicht verzahnt ist? Also man weiß noch gar nicht, welches Haus danach bestehen bleibt und will jetzt schon Standorte für integrierte Notfallzentren festlegen. Das ist im Grunde der zweite Schritt vor dem ersten und das sollten Sie noch mal überdenken, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Dirk Heidenblut von der SPD hat dann in seiner Rede versucht, Herrn Sorge die Sorge zu nehmen. Entschuldigung, ich finde alleine raus. Er hat jedenfalls darauf hingewiesen, dass jetzt natürlich im Rahmen der parlamentarischen Beratung geplant ist, diesen Punkt der Notfallversorgung auch mit der geplanten Krankenhausreform abzustimmen, die ja schon in der Ausschussberatung ist. Ich möchte euch zum Schluss noch ein weiteres Zitat einspielen, denn Karl Lauterbach hat in seiner Rede etwas gesagt, was eine interessante Querverbindung ist zu einem anderen Gesetz, das auch in dieser Woche besprochen wurde.
Wir haben die Situation, dass mittlerweile die Menschen so frustriert sind, dass es zum Teil zu nicht akzeptabler Gewalt gegen das Personal kommt.
Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 19a bis 19c, Beratung von Vorlagen zur Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten, Rettungskräften, dem Gemeinwohl dienenden Tätigkeiten, hilfeleistenden Ärzten und medizinischem Personal.
Ich möchte wirklich nur ganz kurz auf diesen Gesetzentwurf eingehen und das wird jetzt auch wirklich ein reiner Meinungsteil. Ich schaue mir das nochmal auf der Sachebene an, wenn das in die zweite und dritte Lesung kommt. In diesem Gesetzentwurf geht es um eine leichte Verschärfung des Strafrechts, der bei den Grundsätzen der Strafzumessung ein neues Kriterium hinzufügen soll, nämlich ob eine Tat geeignet ist, eine dem Gemeinwohl dienende Tätigkeit nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen. Das hat dann zur Folge, dass bei verschiedenen Straftaten, zum Beispiel Körperverletzung, zum Beispiel Nötigung, ein höheres Strafmaß angewendet werden kann, wenn zum Beispiel Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Katastrophenschützerinnen und andere dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten betroffen sind. Also hier wird nicht nur ein einzelnes Strafmaß verschärft, sondern es wird mehr so über eine Generalklausel eine höhere Strafe ermöglicht, wenn diese Berufsgruppen betroffen sind. Erhöhung des Strafmaßes ist ja in der Politik immer eine sehr beliebte Methode, weil es kostet kein Geld, es ist relativ schnell gemacht, man kann es gut kommunizieren, es ist einfach eine sehr günstige Möglichkeit, um schnell Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Das Problem dabei ist nur, dass das halt nicht funktioniert. In der Wissenschaft ist eigentlich Konsens, dass ein höheres Strafmaß, gerade bei Gewalttaten, keine messbaren Auswirkungen darauf hat, ob diese Straftat begangen wird oder nicht. Also das trägt nicht dazu bei, dass weniger dieser Straftaten begangen werden. Das ist, wie gesagt, in der Wissenschaft eigentlich unbestritten. Ich verlinke euch beispielhaft einen Artikel von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich versuche nochmal eine Literaturübersicht zu finden zu dem Thema. Wenn ich sie gefunden habe, findet ihr sie in den Shownotes. Wenn nicht, reiche ich sie noch nach. Ich finde es aber auch, wenn man sich mal hineinversetzt, auch plausibel. Denn gerade Gewalttaten werden ja nicht aus einer rational überlegten Situation heraus begangen. Da steht ja nicht jemand und sagt, was ist jetzt die rational beste Möglichkeit, mein Problem hier zu lösen? Ah, ich weiß, ich verprügel jetzt jemanden. Das ist ja nicht das, was passiert. Das passiert aus einer emotionalen, irrationalen und nicht überlegten Situation heraus. Niemand hält dann inne und sagt, ach nee, halt. Da steht ja jetzt ein höheres Strafmaß drauf, dann lasse ich das lieber. Das passiert nicht. Karl Lauterbach hat das hier richtig erkannt. Es ist ja tatsächlich so, dass Gewalttaten gegen Vollstreckungsbeamte, gegen Rettungskräfte, gegen medizinisches Personal zugenommen haben. Höhere Strafen werden daran aber nichts ändern, weil das nicht an die Ursachen geht. Die Ursachen liegen, genau wie Herr Lauterbach sagte, häufig darin, dass Leute einfach frustriert sind, weil sie merken, weil sie sehen, dass zum Beispiel die Notfallversorgung nicht mehr funktioniert. Weil sie sehen, dass Brücken einstürzen. Weil sie sehen, dass sie sich in ihrer Stadt keine Miete mehr leisten können. Dazu kommt dann noch eine gewaltvolle Sprache, Kanzlerkandidaten, die in Talkshows diese Stimmung noch mehr anheizen. Und wenn du das nimmst und dann noch ein bisschen Fake News und Desinformation dazu kippst und ordentlich umrührst, dann hast du halt eine sehr gefährliche Mischung. Manche Menschen üben dann Gewalt gegen Rettungskräfte aus, manche wählen rechtsextreme Parteien, andere klinken sich vollständig aus und wollen mit all dem gar nichts mehr zu tun haben. Und dann hast du einfach ein Problem, das du mit so einer Low-Hanging-Fruit wie einer Strafrechtsverschärfung nicht lösen wirst. Und deswegen würde ich Herrn Buschmann empfehlen, vielleicht nochmal mit Karl Lauterbach zu telefonieren. Ich glaube, der hat da den besseren Zugang.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren von Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern.
Mit unserem letzten Thema bin ich mal wieder in völlig neue Sphären vorgestoßen. Das mag ich ja am liebsten an diesem Podcast, dass ich ständig neue Sachen lerne. Und sowas auch hier mit diesem Thema Geothermie. Ich hatte zwar schon mal von Geothermie, also Erdwärme, gehört, aber so richtig beschäftigt hatte ich mich damit bisher noch nicht. Aber ich konnte ein bisschen was rausfinden. Ganz kurzer Exkurs, ohne kompliziert zu werden. Was ist überhaupt Geothermie? Geothermie bedeutet, ich nutze Wärme aus tieferen Bodenschichten, die da einfach natürlich existiert. Ich mache mir das zunutze, hole die an die Oberfläche, um damit zum Beispiel Gebäude zu heizen. Man unterscheidet da einmal die oberflächennahe Geothermie, da wird nur ein paar hundert Meter tief gebohrt. Und die tiefe Geothermie ist logischerweise tiefer. Das geht so ungefähr bei 2000 Metern los. Die Nutzung funktioniert dann grob so, dass Wasser in die Erde gepumpt wird. Da wird es dann warm, weil es da unten wärmer ist. Und dann kommt es als warmes Wasser oder teilweise als Dampf wieder nach oben, je nachdem, wie hoch die Temperaturen im Untergrund sind. Wenn es zu Dampf wird, kann man damit auch Turbinen antreiben, um Strom zu erzeugen. Darum geht es hier aber nicht. Hier geht es darum, dieses erwärmte Wasser dann zum Heizen zu benutzen. In Deutschland ist das noch nicht so verbreitet. Momentan liegt der Anteil der Geothermie an der gesamten Wärmeversorgung bei unter 2%, sagt das Umweltbundesamt. Es wären aber durchaus größere Teile Deutschlands für die Nutzung von Geothermie geeignet. Da ist einmal so ein breites Band am südlichen Rand, so an den Alpen entlang, und dann das gesamte norddeutsche Becken. Das ist im Wesentlichen das komplette obere Drittel Deutschlands. Dazwischen auch noch mal so ein paar Flecken. Ich habe euch mal eine Grafik in die Shownotes getan, wo man sehen kann, wo das schon genutzt wird und welche Gebiete sich dafür eignen. Das Potenzial ist also durchaus groß, wie uns auch Andreas Lenz von der CSU erklärt.
Ja, Geothermie hat großes Potenzial, wir haben es schon mehrfach gehört. Und nach wie vor wird das Potenzial in Deutschland leider nicht entsprechend ausgenutzt. Vor allem bei der Geothermie ist es übrigens so, dass wir circa ein Fünftel des gesamten Wärmebedarfs in Deutschland durch diese Form der Energiegewinnung decken könnten. Fraunhofer-Institut spricht sogar von 300 Terawattstunden Potenzial bei dieser Form der Energiegewinnung. Und bei der tiefen Geothermie ist es so, dass übrigens 80% der aktuellen Projekte sich in Bayern befinden. Und wir wollen natürlich dieses Potenzial weiter nutzen in Bayern, aber auch in ganz Deutschland, meine Damen und Herren. Nimmt man die oberflächennahe Geothermie dazu, dann könnten wir in ganz Deutschland circa 40% des Wärmebedarfs durch Geothermie insgesamt decken.
Okay, das war jetzt eine ganze Menge sehr verschiedene Zahlen. Das Fünfte ganz am Anfang, da weiß ich nicht, worauf er sich da bezieht. Die Fraunhofer-Studie habe ich gefunden, die kommen halt auf diese 300 Terawatt. Das wäre ungefähr ein Viertel der jetzigen Wärmeversorgung. Die 40% inklusive der oberflächennahen Geothermie gehen wohl auf eine Studie des Leibniz-Instituts für angewandte Geophysik zurück. Die Links zu den beiden Studien findet ihr in den Shownotes. Der Unterschied zwischen diesen beiden Studien ist auch genau der, den Herr Lenz erwähnt hat. Die Fraunhofer-Studie betrachtet nur die tiefe Geothermie und die Leibniz-Studie guckt sich alles an und bezieht auch Maßnahmen der Energieeffizienz mit ein. Das ist auch noch ein wichtiger Unterschied. Aber auch die nicht belegten 20% wären ja schon ein ganz guter Anfang. Dieses Gesetz soll jetzt also dazu beitragen, diese Potenziale zu erschließen. Und das tut es natürlich, da ist sie wieder, die Vereinfachung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und zwar nicht nur für den Bau von Geothermieanlagen, sondern auch für Wärmepumpen und Wärmespeicher. Bei letzteren sind aber Großwärmepumpen und Speicher gemeint, die zum Beispiel von kommunalen Versorgern für eine ganze Gemeinde gebaut werden. Also nicht diese kleinen, die man im eigenen Haus einbaut. Es geht um Großanlagen, die für viele Haushalte Wärmeversorgung bereitstellen sollen. Das Gesetz macht im Wesentlichen das, was wir eben schon beim Netzausbau gehört haben. Es werden Fristen verkürzt, Genehmigungsfiktionen eingebaut, es werden bestimmte Ausnahmeregelungen eingeführt und Verfahren abgekürzt. Zu den Details hören wir einmal Bernd Herrmann von den Grünen und Andreas Mehltretter von der SPD.
Was aber soll nun dieses Gesetz mit seinem sperrigen Namen künftig genau regeln? Es räumt der Erdwärme zum Beispiel ein überragendes öffentliches Interesse ein und damit einen höheren Stellenwert bei Abwägungsentscheidungen.
Es sollen Höchstfristen für Genehmigungsverfahren im Bergrecht eingeführt werden. Innerhalb eines Jahres müssen die Entscheidungen dann getroffen sein. Und für Klagen gegen solche Projekte sollen in Zukunft gleich die Oberlandesgerichte zuständig sein. Dann werden die Rechtsverfahren deutlich kürzer. Wichtig ist auch zu wissen, wo Bohrungen für die Nutzung der Geothermie möglich und sinnvoll sind. Dazu wird der Boden ja normalerweise mittels Schallwellen untersucht und das passiert in vollem Einklang mit dem Bundesnaturschutzgesetz. Damit es da keine zweideutigen Rechtsauffassungen mehr gibt, wollen wir das jetzt direkt so ins Gesetz schreiben. Das vereinfacht die Erhebung von Untergrunddaten und somit auch die Umsetzung von Geothermieprojekten weiter.
Da haben wir auch wieder unser überragendes öffentliches Interesse. Und da ihr ja vorhin beim Netzausbau gut aufgepasst habt, muss ich das gar nicht weiter erklären. Und auch die anderen Maßnahmen kennen wir ja schon so ein bisschen aus den ganzen vielen anderen Gesetzen zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Konrad Stockmeier von der FDP hat noch eine weitere Maßnahme für uns und da habe ich sogar ein neues Wort gelernt.
Was ist zu den Risiken, zu den Versicherungsrisiken rund um das Thema Geothermie zu sagen? Erstens, da gibt es die Fündigkeitsrisiken, die wir über ein KfW-Programm so abdecken wollen, dass selbstverständlich Kommunen, die sich darauf einlassen, kommunale Energieversorger sich nicht ins wirtschaftliche Unglück stürzen, sondern das sinnvoll abgefedert wird.
Fündigkeitsrisikoabsicherung, großartig. Folgende Situation. Um eben so ein geothermisches Reservoir, so ein unterirdisches Wärmereservoir zu erschließen, musst du halt finanziell auch ziemlich in Vorleistung gehen. Du musst erstmal eine passende Stelle ermitteln. Wir haben eben gelernt, das passiert so mit Schallmessung. Du musst eine Testbohrung beantragen, dafür musst du schon viele Unterlagen einreichen. Du musst da die Anlage hinbauen, um diese Testbohrung überhaupt machen zu können. Und dann machst du die Testbohrung und stellst fest, dass sich das Reservoir leider gar nicht eignet. Das Fündigkeitsrisiko ist also das Risiko, dass du nicht fündig wirst. Fantastisch. Und das möchte die Bundesregierung absichern, wie wir gehört haben, über ein KfW-Programm. Ja super, damit sind doch jetzt alle Probleme gelöst. Geothermie ist einfach eine super Sache, CO2-neutral, nahezu unerschöpflich, grundlastfähig, keine Abhängigkeiten von komischen Autokraten, die Verfahren werden beschleunigt, die Risiken sind abgesichert, es ist eine einzige Party. Oder etwa nicht. Hat diese Technologie möglicherweise auch Risiken, Herr Gebhardt?
Wir haben in Deutschland unterschiedliche Erfahrungen mit der Geothermie, mit der tiefen Geothermie gemacht. In einigen Regionen gute Erfahrungen, in anderen Regionen schlechte Erfahrungen. Es gab auch Schäden und Erdbeben.
Ja, das ist leider so ein bisschen der Pferdefuß an der Geschichte. Die Wikipedia-Seite zur Geothermie verzeichnet 12 Fälle bisher, wo Geothermiebohrungen oder technische Fehler zu Schäden an Gebäuden oder sogar zu Erdbeben geführt haben. Das stärkste Beben hatte dabei eine Stärke von 3,5, also wir reden von leichten Erdbeben, die man gerade so merkt. Aber wenn es dann noch damit verbunden ist, dass sich das Erdreich verschiebt, dann kann das natürlich dazu führen, dass darüberliegende Gebäude dadurch absacken können und Risse bekommen. Herr Stockmeier hat in seiner Rede dann noch darauf verwiesen, dass es für solche Fälle ja die Betriebshaftpflichtversicherung gäbe. Gerade mit denen gab es aber auch sehr unschöne Fälle. In Böblingen gab es zum Beispiel 2009 einen Fall, bei dem 80 Häuser betroffen waren und die EigentümerInnen sich dann fast 15 Jahre mit der Allianzversicherung auseinandersetzen mussten, bis sie ihren Schaden ersetzt bekommen haben. Die werden den Hinweis von Herrn Stockmeier wohl nicht so gerne gehört haben. Vielleicht kann man da ja auch in der parlamentarischen Beratung noch was machen. Ich meine, wenn wir schon das wirtschaftliche Risiko auf Betreiberseite absichern, vielleicht könnte man dann auch über eine weitergehende Absicherung der möglichen Schäden nachdenken. Ein weiteres Thema für die Ausschussberatung ist eines, das nur in einem einzigen Redebeitrag zur Sprache kam, und zwar die Befürchtung einiger Umweltverbände, was das Trinkwasser angeht. Wir hören dazu Armin Grau von den Grünen.
Es ist richtig, diesem Ausbau ein überragendes öffentliches Interesse zuzuerkennen und Verwaltungsverfahren zu kürzen und zu vereinfachen. Dabei muss der Schutz unseres Trinkwassers vollständig gewahrt bleiben. Bei mir zu Hause im Oberrheingraben, ist ja schon drüber gesprochen worden, haben Projekte der tiefen Geothermie in der Vergangenheit zu seismischen Komplikationen geführt. Die Technik ist aber besser geworden und kontinuierliches Monitoring schafft Sicherheit. Vor diesem Hintergrund ist es aber sehr wichtig, die Bürgerin frühzeitig einzubeziehen und in Genehmigungsverfahren Luft zu lassen für sachgemäße Prüfungen und ausreichende Antragsfristen. Bei der tiefen Geothermie unterscheiden wir zwischen hydrothermaler Geothermie, bei der warmes Tiefenwasser genutzt wird, und petrothermaler, bei der Wasser unter Druck in die Tiefe gepresst wird. Beide sind sicher handhabbar, zweifellos, unterscheiden sich aber in ihrer Komplexität. Umweltverbände empfehlen, in den Antragsverfahren zwischen beiden Formen zu differenzieren. Das sollten wir im parlamentarischen Verfahren diskutieren. Vielen Dank.
Der BUND hat in seiner Stellungnahme auch darauf hingewiesen, dass die geplanten Änderungen in diesem Gesetz der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie widersprechen, zu der auch gerade ein Umsetzungsgesetz in der Pipeline ist. Das ist vom Kabinett beschlossen worden und wird jetzt wohl auch demnächst in den Bundestag eingehen. Da ist aber wohl noch einiges an Abstimmungsarbeit zwischen diesen beiden Gesetzen erforderlich. Zu diesen ganzen Umweltrisiken gibt es eine Untersuchung des Umweltbundesamtes, die von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe durchgeführt wurde. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Risiken der Geothermie insgesamt beherrschbar sind, also sowohl technisch als auch regulatorisch beherrschbar. Zusammenfassend heißt es da, dass bei der Einhaltung der bestehenden Vorschriften und Regelwerke sowie unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und Technik eine Beeinträchtigung des Grundwassers bei tiefer Geothermie faktisch ausgeschlossen ist. Dann hoffen wir doch mal, dass sich auch alle an die Regeln halten. Und damit sind wir bei den weiteren Gesetzen, nein, bei dem Gesetz, über das in zweiter und dritter Lesung abgestimmt wurde. Es war tatsächlich nur ein einziges in dieser Woche. Es waren eigentlich drei geplant, aber zwei sind irgendwie wieder abgesetzt worden. Worüber aber abgestimmt wurde, war das Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben und zur Änderung des Kita-Qualitätsgesetzes. Jetzt fragt ihr euch, was haben diese beiden Dinge miteinander zu tun? Und die Antwort lautet absolut gar nichts. Warum die trotzdem in einem Gesetz sind? Keine Ahnung. Das sind im Grunde zwei vollkommen verschiedene Gesetze in einem. Der erste Teil, das mit den periodengerechten Veranschlagungen von Zinsausgaben, beschäftigt sich damit, wie Zinsausgaben im Bundeshaushalt eingebucht werden. Es geht da um die Zinsen, die halt für Schulden anfallen, die der Bund aufnimmt. Bisher wurden die immer alle auf einen Schlag eingebucht, in dem Jahr, in dem der Kredit aufgenommen wurde. Und zukünftig sollen die anteilig über die Jahre verteilt eingebucht werden, so wie sie halt auch tatsächlich anfallen. Ich komme da vielleicht drauf zurück, wenn wir im November oder so nochmal über den Haushalt sprechen. Ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, aber ist jetzt nicht so wichtig. Der zweite Teil des Gesetzes ändert, wie gesagt, das Kita-Qualitätsgesetz. Darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen, ist auch schon eine ganze Weile her. Das war in Folge 14 im Oktober 22. In dem Kita-Qualitätsgesetz geht es grundsätzlich darum, dass der Bund die Länder beim Betrieb und beim Ausbau der Kitas unterstützt. Das tut er auch weiterhin mit 2 Milliarden Euro pro Jahr. Da gibt es aber so einen Katalog, wofür die Länder dieses Geld ausgeben dürfen und ausgeben können. Der Katalog wurde im Oktober 22 schon mal überarbeitet und auch diesmal werden diese Maßnahmen angepasst. Jetzt wird der Schwerpunkt eher darauf gesetzt, Personal in den Kitas zu halten und neue Fachkräfte zu gewinnen. Und das Geld soll zum Beispiel auch dafür eingesetzt werden, dass Kinder sich ausreichend bewegen und gutes, nachhaltiges Essen in den Kitas bekommen. Was die Länder nicht mehr dürfen, ist das Geld dafür einzusetzen, die Kita-Gebühren zu senken. Das hätten aber laut dem Ministerium bisher sowieso nur 6 Bundesländer getan, nämlich Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wobei, ich meine da so ein leichtes Ost-West-Thema zu erkennen, wenn ich die Liste hier so lese. Das wäre vielleicht irgendwann noch mal ein Blick wert. Ein Trojaner hatten wir in diesem Gesetz nicht und damit haben wir eine trojanerfreie Folge. Okay, wir hatten auch nur ein einziges Gesetz. Aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Was war sonst noch? Dafür gab es aber auch in dieser Woche noch einige Gesetze, die in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen wurden. Und zwar eine Änderung des Umweltrechtsbehelfsgesetzes, ein Gesetz zu Online-Verfahren in der Zivilgerichtsbarkeit, die zweite Änderung des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes, eine Änderung des Seefischereigesetzes, das Gesetz zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung, das Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen und ein Gesetzentwurf des Bundesrats zur Kooperation im Kinderschutz. Außerdem wurde debattiert über den Bericht des Bundesbeauftragten für Ostdeutschland. Und es gab eine vereinbarte Debatte zum Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel. Und dann hatten wir in der Debatte zum Gesetzentwurf zur integrierten Stadtentwicklung noch eine interessante Premiere. Und die klang so.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schon ein ganz besonderer Moment. Denn an dieser Stelle zeigen wir, dass wir unsere Gesellschaft noch ein Stück besser repräsentieren können im Deutschen Bundestag. Ich gebe jetzt das Wort an unsere Kollegin Heike Heubach für ihre allererste Rede im Deutschen Bundestag.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste auf den Tribünen. Haben Sie vielen Dank für die freundlichen Worte zu meiner ersten Rede hier im Deutschen Bundestag und vielen Dank für Ihren Applaus.
Das Besondere dieses Moments ist jetzt im Podcast ganz schwierig rüberzubringen. Heike Heubach hat ihre Rede nämlich in Gebärdensprache gehalten. Die Stimme, die ihr da hört, ist die Stimme einer Gebärdendolmetscherin des Bundestags. Und der Grund, warum ihr keinen Applaus gehört habt, ist, weil die anderen Abgeordneten in Gebärdensprache applaudiert haben. Also die Videoaufzeichnung macht also deutlich mehr her. Ich habe euch die verlinkt, schaut da gerne mal rein. Der Bundestag hat übrigens ein festes Team an GebärdendolmetscherInnen. Die machen auch Live-Übersetzungen der Plenarsitzung und die Aufzeichnungen sind dann auch hinterher in der Mediathek verfügbar. Das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Wer übrigens unseren beliebten Wettbewerb der Immunitätsaufhebung schon abgeschrieben hatte, nachdem Peter Büstron ins Europaparlament gewechselt hat, den kann ich beruhigen. Es geht einfach nahtlos weiter. In dieser Woche wurde die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden Stefan Brandner aufgehoben. Medienberichten zufolge, oder wie ich ja auch gerne sage, gerüchteweise, geht es um einen Rechtsstreit mit einer Spiegeljournalistin, die er beleidigt haben soll, muss ich wohl sagen. Das Landgericht Berlin hat deswegen schon mehrere Ordnungsgelder verhängt. Die belaufen sich mittlerweile auf 50.000 Euro. Wir können aber nur nur mutmaßen, dass das der Hintergrund ist. Ich verlinke euch da mal einen ausführlichen Artikel von T-Online, der diese Hintergrundgeschichte näher erläutert. Das ist jetzt die 18. Immunitätsaufhebung in dieser Legislaturperiode. Das sind jetzt genauso viele wie insgesamt in der vorherigen. Wir steuern hier also auf einen neuen Rekord zu. Weiterhin beteiligen sich nur die AfD und die FDP an diesem Wettbewerb und es steht praktisch uneinholbar 13-5 für die AfD. Und damit sind wir am Schluss unserer Tagesordnung und kommen zum Ausblick auf die nächste Sitzungswoche. Die ist auch schon direkt nächste Woche und startet am Mittwoch, den 16. Oktober. Auf der Tagesordnung steht noch nicht so viel, die ist aber noch sehr, sehr vorläufig. Unter anderem steht da bisher das Gesetz zur Neuordnung des Wehrdisziplinarrechts, eine Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und des Datengovernance-Gesetzes. An diesem Freitag meldete aber auch die Tagesschau, dass die Ampelkoalition sich jetzt auf Änderungen am sogenannten Sicherheitspaket geeinigt hätte, das auch nächste Woche dann noch auf die Tagesordnung gesetzt werden soll. Die Regierungsfraktionen wollten allerdings noch keine Details herausgeben, was der Inhalt dieser Änderungen ist, was ich in der aktuellen Situation nicht besonders clever fand. Aber gut. Die nächste Folge erscheint nicht wie gewohnt am Sonntagmorgen, sondern später. Ich kann noch nicht genau sagen, wann. Vielleicht Mittwoch, vielleicht Donnerstag, vielleicht erst am Wochenende. Ich kann auch noch nicht verraten, warum, aber ihr werdet es dann auf jeden Fall in der nächsten Folge erfahren, versprochen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann erzähl das doch gerne weiter oder lass mir vielleicht eine nette Bewertung da. Oder wenn es dir möglich ist, diesen Podcast auch finanziell zu unterstützen, dann schau doch mal unter parlamentsrevue.de/support oder in die Shownotes. Da findest du alle Unterstützungsmöglichkeiten. Ganz lieben Dank an alle, die das schon tun. Herzlichen Dank an alle für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis bald und seht auf.
Wir sind am Schluss unserer heutigen Tagung. Ich entlasse Sie jetzt einfach in ein hoffentlich entspanntes Wochenende. Ich hoffe, Sie finden auch Ihren Weg. Erholen Sie sich gut. Die nächste Woche wird wieder sehr anstrengend. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Mittwoch, den 16. Oktober 2024, 13 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.